Herzlich willkommen zum PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Im Oktober 2025 hat sich der Jahrestag der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats zum 25. Mal gejährt. Dabei handelt es sich um die Resolution, die das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit fest auf die internationale Friedens- und Sicherheitsagenda gesetzt hat. Nach anhaltendem Druck von Frauenorganisationen und Friedensbewegungen auf der ganzen Welt wurde die Resolution im Jahr 2000 verabschiedet. Sie erkannte zum ersten Mal an, dass die Rolle und die Perspektiven von Frauen für die Konfliktprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung unerlässlich sind. Über die Agenda Women, Peace and Security, also Frauen, Frieden und Sicherheit, darüber, wie die Bilanz nach einem Vierteljahrhundert aussieht und wie die Agenda im Jahr 2026 neu gedacht werden kann, spreche ich heute mit Laura Barrios, Sophia Birchinger und Clara Perras. Alle drei promovieren am PRIF und arbeiten eigentlich in unterschiedlichen Abteilungen, nämlich innerstaatliche Konflikte, lokale Verflechtungen und internationale Sicherheit. Sie sind aber auch gemeinsam in unserem Querschnittsforschungsbereich Geschlecht, Diversität und Konflikt aktiv. Hallo in die Runde.
Hallo. Hallo.
Zu viert waren wir in so einer Gesprächskonstellation tatsächlich noch nie hier im Podcast. Ich habe mir deshalb Folgendes überlegt, damit die Hörerinnen und Hörer eure Stimmen besser zuordnen können. Sagt doch bitte ganz kurz in einem Satz, wer ihr seid und zu was ihr forscht.
Sehr gerne und danke für die Einladung. Mein Name ist Sophia Birchinger, ich bin Doktorandin in der Forschungsgruppe African Intervention Politics und ich beschäftige mich in meiner Forschung vor allem mit internationaler Friedenskonsolidierung, vor allem afrikanischen Friedensbemühungen in Reaktion auf politische Krisen in Westafrika.
Hallo auch von mir, ich bin Clara Perras. Ich arbeite im Programmbereich internationale Sicherheit und arbeite dort vor allem zu feministischen Perspektiven auf Frieden und Sicherheit mit einem Fokus auf globale Cybersicherheitspolitik. Aber ich beschäftige mich auch mit der WPS-Agenda und antifeministischem Backlash.
Hallo zusammen, ich bin Laura Barrios. Ich arbeite in der Abteilung innerstaatliche Konflikte. Ich beschäftige mich mit Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von Ex-Kombatanten mit einem Fokus auf Sicherheit und Gender in Kolumbien.
Und ihr drei habt auch an der Blogreihe 25 Jahre Women, Peace and Security, Versprechen, Rückschläge und neue feministische Perspektiven mitgearbeitet. Ihr habt nämlich zusammen mit 16 weiteren Autorinnen und einem Autor, wenn ich richtig gezählt habe, das Jubiläumsjahr der Agenda zum Anlass genommen, um in einer Reihe auf dem PRIF-Blog aus verschiedenen Forschungsperspektiven die Errungenschaften, Kämpfe und die Zukunft der Agenda Women, Peace and Security, also Frauen, Frieden und Sicherheit, kritisch zu beleuchten. Lasst uns erstmal ganz grundlegend anfangen. Was ist die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit eigentlich? Ich habe eben schon kurz gesagt, da gab es diese Resolution, die 2000 verabschiedet wurde. Aber was kann man sich konkret unter der Agenda vorstellen und warum ist sie relevant?
Ja, danke für diese sehr wichtige Einstiegsfrage. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also diese Agenda können wir als internationales Rahmenwerk verstehen, das eben durch die eben schon angesprochene Resolution 1325, eine UN-Sicherheitsrat-Resolution, eingeführt wurde im Jahr 2000. Und diese Resolution hat sich initial mit der Rolle von Frauen in Friedensprozessen und auch den Auswirkungen von Konflikten auf Frauen auseinandergesetzt und war die allererste UN-Sicherheitsratsresolution, die das jemals getan hat. Und sie ist im Prinzip Ergebnis jahrzehntelangen Aktivismus von Feministinnen und unterschiedlichen AkteurInnen, die sich eben für Geschlechtergerechtigkeit im Bereich von Frieden und Sicherheit eingesetzt haben. Und der Ausgangspunkt ist derjenige, dass es eben immer mehr Forschung und Berichte und Erfahrungen dazu gab und gibt, dass bewaffnete Konflikte Frauen und Männer unterschiedlich betreffen und Frauen aber fast vollständig von Friedensverhandlungen und Entscheidungsprozessen in diesem Bereich ausgeschlossen waren und leider auch immer noch sind. Und genau, diese Resolution und mit ihr die Folgeresolution, zu denen ich gleich noch kurz was sagen werde, fordern eben diesen Paradigmenwechsel, dass Frauen nicht mehr nur als Opfer von Konflikten wahrgenommen werden sollen, sondern eben als politische, wichtige, zentrale AkteurInnen, um eben auch für Frieden und Sicherheit sorgen zu können. Und diese Resolution ist nicht alleine geblieben, sondern ihr folgten 9 weitere Resolutionen. Und inhaltlich kann man sich ganz gut merken, dass die WPS-Agenda auf 4 Säulen basiert. Das ist einmal die Prävention von Gewalt und bewaffneten Konflikten. Also hier gilt zum Beispiel die Integration einer Gender-Perspektive in Frühwarnsystemen, geschlechtersensible Konfliktanalysen und generell die Idee, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern, bevor sie überhaupt eintritt. Dann ist eine weitere Säule der Schutz, also Sicherung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen sowie Schutz vor sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt in bewaffneten Konflikten. Die dritte Säule ist die Partizipation, also gleichberechtigte Teilhabe herzustellen und Frauen in Friedensverhandlungen, in der Diplomatie, in der Politik und auch in Sicherheitsstrukturen eben gleichberechtigt partizipieren zu lassen. Und die vierte Säule ist die Säule der Wiedergutmachung, Hilfe und strafrechtlichen Erfolgung, also alles das, was im Prinzip nach der Beendigung eines bewaffneten Konfliktes folgt. Und hier eben auch geschlechtsspezifische Bedürfnisse bei der Nothilfe, beim Wiederaufbau, bei der Ressourcenverteilung und in der Übergangshilfe sicherzustellen. Das sind sozusagen diese 4 zentralen Säulen der WPS-Agenda. Warum ist die Agenda relevant? Eine Sache habe ich schon gesagt. Sie stellt einen Meilenstein dar in der Geschichte der Vereinten Nationen und auch für den Kampf für Gleichberechtigung.
Im Jahr 2000.
und die Agenda bekräftigt damit eben auch, was wir wissenschaftlich und von den Erfahrungswerten wissen, nämlich dass Friedensbemühungen länger Bestand haben, also nachhaltiger sind, wenn Frauen und marginalisierte Gruppen gleichberechtigte AkteurInnen in diesen Friedensprozessen sind. Und sie verbessert auch den Schutz von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen im Fall von bewaffneten Konflikten. Und damit ist sie sozusagen auch als normativer Kompass zu verstehen für die Außen- und Sicherheits- und Friedenspolitik und erinnert uns eben daran, dass nachhaltiger und positiver Frieden, also ein Frieden, der sich auch mit strukturellen Gewaltursachen auseinandersetzt, nur dann möglich ist, wenn eben auch Menschenrechte für alle Menschen gelten und eben konsequent auch Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt wird. Und das ist insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Weltlage natürlich auch heute, 25 Jahre nach dieser ersten Resolution, besonders relevant.
Ich hatte eingangs ja auch die Blogreihe erwähnt. Was war da der Anspruch dahinter?
Die Blogreihe haben uns initial Simone Wisotzki, eine weitere Wissenschaftlerin hier am PRIF, und ich uns überlegt vor genau diesem Hintergrund der aktuellen Weltlage. Wir wussten, dieses 25-jährige Jubiläum steht an. Wir haben auch mitbekommen, dass nicht so viele Jubiläumsveranstaltungen oder Events geplant waren. Wir haben mitbekommen, dass die Agenda in diesem Jubiläumsjahr weniger Aufmerksamkeit bekommt, als das in anderen Jubiläumsjahren der Fall war. Und gleichzeitig beobachten wir eben diese massive Aufrüstung, Militarisierung, der krasse Anstieg von Gewalt, mit dem wir uns ja in unserem Arbeitsalltag alltäglich auseinandersetzen. Und auch den Backlash gegen die Errungenschaften, für die sich die WPS-Agenda eigentlich einsetzt. Und da haben wir uns überlegt, dass wir gerne die WPS-Agenda in diesem Jubiläumsjahr mehr ins Zentrum stellen wollen, auch wenn es eben um die Arbeit am PRIF geht. Und wie du schon gesagt hast, wir haben dann um die 20 Mitwirkende gefunden, die Artikel geschrieben haben zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir wollten vor allem vielfältiges Wissen, feministisches Wissen zur WPS-Agenda sammeln und dem Sichtbarkeit geben, lokale und regionale Perspektiven in den Fokus nehmen und auch unsichtbare Arbeit und Ideen im Bereich der WPS-Agenda sichtbar machen und so eben auch Visionen und Ideen diskutieren, wie wir die WPS-Agenda heute neu denken können. Das war sozusagen die initiale Idee des Ganzen.
Und nach 25 Jahren lässt sich aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven ja dann hoffentlich einiges bilanzieren. Was funktioniert in der Umsetzung der WPS-Agenda denn gut und wo bestanden oder bestehen besondere Herausforderungen?
Ja, ich fange mal mit dem an, was gut läuft, bevor ich zu dem komme, was nicht so gut läuft. Was wir denke ich, grundlegend sagen können, ist, dass die WPS-Agenda erstmal ganz solide institutionalisiert ist. Ja, also sie hat diesen sehr stabilen Rahmen mit den 10 Resolutionen. Es gibt die nationalen Aktionspläne und regionale Aktionspläne. Aktuell gibt es meines Wissens nach 113 nationale Aktionspläne, also relativ viele. Und es gab auch um das Jahr 2014 so einen Umsetzungshöhepunkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema der feministischen Außenpolitiken denken, dann wird meistens erwähnt, dass die WPS-Agenda sozusagen der Ausgangspunkt war, aus der sich dann feministische Außenpolitiken entwickelt haben. Also die WPS-Agenda war sehr sichtbar in den letzten 25 Jahren. Und sie wurde natürlich aber auch lokal umgesetzt und mit Leben gefüllt. Also von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Frauenorganisationen, von Gemeinden, von Kollektiven, die eben die WPS-Agenda dann in lokale Kontexte sozusagen übersetzt haben. Und die WPS-Agenda hat es auch geschafft, sozusagen als Hebel zu fungieren für Frauenrechtsaktivistinnen, für feministische Aktivistinnen, um ihren Forderungen nochmal mehr Gewicht zu geben. Und das bedeutet, sie ist eine wichtige und sehr relevante globale Norm geworden. Sie hat es geschafft, für Aktivistinnen in diesem Bereich sozusagen eine gemeinsame Sprache als Fundament zu werden. Daran anschließend die Herausforderungen, die ich aktuell als überwiegend wahrnehme. Also 25 Jahre nach der Verabschiedung sehen wir einfach, dass die regelbasierte Ordnung, so wie wir sie kennen, auch das Völkerrecht, so wie wir es kennen, stark unter Druck stehen. Wir sehen sehr viel mehr geopolitischen Wettbewerb, mehr Militärausgaben, die sich auf einem Rekordhoch befinden. Während gleichzeitig aber Budgets für internationale Zusammenarbeit, für die humanitäre Hilfe und so weiter stark gekürzt werden. Es schrumpfen die Räume der Zivilgesellschaft und es gibt viele Widerstände gegen die erreichten Erfolge im Bereich der Gleichberechtigung. Und das zeigen auch aktuelle UN-Zahlen. Der UN-Generalsekretär, der gibt jedes Jahr so einen Fortschrittsbericht zur WPS-Agenda heraus. Und der hat eben auch festgestellt, dass es in den letzten 5 Jahren eine starke Stagnation und auch Rückschritte gab. Also zunehmende Gewalt gegenüber Frauen, mangelnde Finanzierung von Projekten in dem Bereich und generell eine höhere Gefährdung von Frauen in Konfliktzonen, die wir halt in den letzten 5 Jahren erlebt haben. Das sind also starke Herausforderungen, die eben mit dieser Prioritätenverschiebung zusammenhängen. Vielleicht noch eine Zahl, also die weltweiten Militärausgaben liegen bei 2,7 Billionen US-Dollar, während das jährliche Finanzierungsdefizit für Geschlechtergerechtigkeit in Konfliktregionen bei 420 Milliarden US-Dollar liegt und die Hilfe für Geschlechtergerechtigkeit und Frieden im Jahr 2024 um 7,1% zurückgegangen ist. Also da sieht man auch nochmal so, wo die Prioritäten aktuell eben liegen und wo auch Finanzierung und Ressourcen hinfließen und wo eben nicht. Und aus feministischer Friedensperspektive liegt der Weg zu einem nachhaltigen Frieden eben nicht in der Anhäufung von noch mehr Waffen und noch mehr Militär, sondern vor allem in der Investition in Menschenrechte, in menschliche Sicherheit und die Bearbeitung von Konfliktursachen und nachhaltige Entwicklung. Und das wird aktuell eben stark vernachlässigt. Genau, ein allgemeinerer Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist der sich eher damit auseinandersetzt, wie wir Wissen zur WPS-Agenda produzieren und wie wir über die WPS-Agenda denken. Da können wir uns so Fragen stellen wie, welche Perspektiven werden zum Beispiel besonders dominant in der medialen Berichterstattung oder wie wir Forschung machen zur WPS-Agenda und welche hören wir vielleicht auch nicht so häufig oder gar nicht. Also was bleibt unsichtbar? Und dann stellen wir schnell fest, dass häufig einfach nur von Frauen gesprochen wird und aber gar nicht die Unterschiede zwischen Frauen oder unterschiedlichen Gruppen und auch andere marginalisierten Gruppen überhaupt eine Rolle spielen. Obwohl wir ganz genau wissen, dass die Erfahrungen in Konfliktregionen und die Erfahrungen von Konflikten und Frieden sich stark unterscheiden, je nachdem, welche Identität man hat zum Beispiel. Und es wird nicht ausreichend berücksichtigt, wie sich eben auch Rassismuserfahrungen, Klasse, Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, aber auch Sexualität zum Beispiel überschneiden in diesen Erfahrungen, die Menschen machen. Und so bleiben viele Perspektiven unsichtbar. Und man läuft tatsächlich auch Gefahr, dass ausgrenzende Praktiken und Ungerechtigkeiten, die aktuell vorherrschen, dadurch reproduziert werden. So werden oft auch, das ist ein weiterer Kritikpunkt, lokale Realitäten unsichtbar gemacht. Und es wird oft eben dieses globale Rahmenwerk mit diesen vier Säulen einfach übergestülpt und es wird erwartet, dass das in jedem Kontext einfach umgesetzt werden kann. Genau, hier zeigen sich dann oft eben auch ungleiche Machtverhältnisse zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem globalen Süden. Und da ist das Beispiel der Institutionalisierung eigentlich ein ganz gutes, an dem man das deutlich machen kann.
Genau, vielleicht würde ich da einfach noch mehr anknüpfen wollen. Clara hat das gerade schon sehr schön gesagt, dass so das ganze Thema der Institutionalisierung eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist, wo man einerseits so diese starke Verankerung der WPS-Agenda sehen kann, auch die Robustheit der Agenda. Und gleichzeitig man natürlich auch sieht, in der aktuellen Weltlage und mit Blick auf den Pushback und auch zu sehen, dass die Agenda auch unter Druck steht und auch unter dem Rückgang am politischen Willen vielleicht auch leidet, ist eben diese Institutionalisierung auch ein Beispiel dafür, dass die zivilgesellschaftlichen Ursprünge der Agenda auch von Staaten und Institutionen auch sehr oft mit einem stark westlich-liberalen Wertekatalog gekapert worden sind. Also ich finde, an diesem Institutionalisierungsbeispiel lässt sich irgendwie sehr viel herausarbeiten, was irgendwie sehr gut gelaufen ist in den letzten 25 Jahren, aber eben auch sehr viel, woran sich die Kritik aufhängt. Und wir sehen das, glaube ich, an verschiedenen Ebenen, also diese Verankerung und Institutionalisierung auf der Ebene der Vereinten Nationen, aber auch in den regionalen und nationalen Aktionsplänen. Und in dem Blogbeitrag von Gerald Hendricks und mir, wir versuchen das so ein bisschen am Beispiel der Afrikanischen Union aufzuzeigen. Die Afrikanische Union als Beispiel von einem wirklich ausgefeilten institutionellen Setup, also ein, wo man sagen kann, dass die WPS-Agenda eigentlich, das Mainstreaming hat super funktioniert auf allen Ebenen mit verschiedenen institutionellen Verankerungspunkten. Und gleichzeitig bleibt natürlich die Kritik, dass diese Institutionalisierung auch Wissensbestände, lokale Perspektiven unsichtbar macht oder die nicht aufnehmen kann. Und diese Kehrseite sozusagen, diese starke Fokussierung auch auf nationalstaatliche Ebene, staatliche Strukturen, wird auch im Blogbeitrag von Grace Akosua-Dankwa aufgenommen. Und sie zeigt das eben noch mehr am konkreten Beispiel Ghanas. Und die Frage so in der aktuellen Weltlage, die sich dann für mich auch noch mehr stellt, mit Blick auf die Institutionalisierung, kann diese Verankerung auch eigentlich dem Pushback und Backlash standhalten? Also was bleibt eigentlich, wenn politischer Wille irgendwie erodiert, wegbricht? Bleibt eigentlich noch irgendwas außerhalb eines symbolischen Commitments? Und ich glaube, darauf kommt auch Leonie Stamm in ihrem Blogbeitrag sehr gut zu sprechen. Und wir sehen das ja auch ganz konkret hier in Deutschland, aber nicht nur hier, wo feministische Außenpolitik irgendwie mehrere Jahre irgendwie in fast aller Munde war und dann aber jetzt im Grunde auch wieder rückgebaut worden ist. Und wenn vielleicht trotzdem die WPS-Agenda bleibt, kann sie vielleicht doch auch nicht unbedingt die feministische Außenpolitik komplett retten. Aber, und das sehen wir halt auch wieder auf verschiedenen Ebenen, also auf sehr lokalen Ebenen, aber auch auf der globalen Ebene, die WPS-Agenda bleibt trotzdem Referenzpunkt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es eben, wie Clara gesagt hat, eine gemeinsame Sprachbasis gibt und man sich immer wieder als Referenzpunkt für progressive Kräfte darauf berufen kann. Jetzt haben wir sehr viel über Institutionalisierung gesprochen, aber ich glaube, die WPS-Agenda lebt halt auch sehr viel von Wissensbeständen, Erfahrungsbeständen außerhalb von Institutionen. Und dazu hat die Blogserie auch sehr viel zu sagen und beizutragen.
Ja, vielen Dank. Im Intro haben wir auch kurz angerissen, dass die Resolution erstmals die Rolle von Frauen beispielsweise für Konfliktlösung oder Konfliktprävention in der Form anerkannt hat. Laura, welche Rolle spielen denn Frauen für die Friedensbildung in unterschiedlichen lokalen Kontexten? Und was müsste passieren, damit ihre Arbeit im Kontext der WPS und für Frieden vielleicht besser anerkannt und sichtbarer wird?
Ja, danke Laura für diese wichtige Frage. Ich kann, was Sophia und Clara schon gesagt haben, ein bisschen vertiefen. Friedensarbeit von Frauen findet oft nicht nur am Verhandlungstisch, sondern im Alltag. Das heißt in Gemeinschaften, in Ritualen, in ökonomischen Initiativen und in Formen des Widerstands, die selten als die sogenannte Sicherheitspolitik bezeichnet werden. Ich komme selbst aus Kolumbien. 2006 wurde dort das Friedensabkommen zwischen der Guerilla-Gruppe FARC-EP und der kolumbianischen Regierung unterzeichnet. International wurde dieses Abkommen stark gewürdigt, vor allem, weil es eine Meilenstein für die Women, Peace and Security Agenda gilt. Es gab eine Gender-Kommission, es gab zahlreiche Gender-Maßnahmen und die Perspektiven von Frauen wurden institutionell verankert. Das war und ist definitiv ein wichtiger Fortschritt. Aber wenn wir nur auf den Verhandlungstisch und auf formale Gender-Maßnahmen schauen, dann übersehen wir einen großen Teil dessen, wie Frieden tatsächlich entsteht. Laura Suniga zum Beispiel zeigt in ihrem Blogbeitrag sehr eindrücklich, dass Trauer, etwas, das außerhalb des traditionellen WPS-Agenda liegt, selbst eine Form politischer Friedensarbeit sein kann. In Kolumbien tragen Mütter von Verschwundenen oder Ermordeten ihre Trauer in den öffentlichen Raum. Sie legen zum Beispiel Schuhe aus, halten Fotos hoch, organisieren kollektive Rituale des Gedenkens. Und diese Praktiken sind keine rein privaten Arten des Schmerzes. Sie sind politische Interventionen. Und sie machen deutlich, Frieden bedeutet nicht nur, dass Waffen schwiegen. Frieden bedeutet auch, dass Verlust anerkannt wird und dass Gesellschaften lernen, mit Gewalt umzugehen, ohne sie zu verteidigen. Und diese Form von Friedensarbeit passt nicht nur in diese klassische WPS-Indikatoren. Sie ist nicht leicht messbar, aber sie ist zentral für gesellschaftliche Heilung. Ein zweiter Blogbeitrag, Disarm but not invisible, den ich selbst geschrieben habe, zeigt, wie ehemalige FARC-Kämpferinnen heute in ländlichen Regionen Kolumbiens Kooperativen aufbauen, wirtschaftliche Projekte starten und gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften Vertrauen schaffen. Und diese Zusammenarbeit zum Beispiel geht weit über diese klassischen Victim-Perpetrator-Rahmen hinaus. Und auch das ist Friedensarbeit. Nicht auf internationale Bühne, sondern im Alltag, wie ich schon gesagt habe. Durch Zusammenarbeit, durch diese ökonomische Selbstständigkeit, durch neue soziale Beziehungen. Und doch werden diese Frauen oft entweder als ehemalige Täterinnen oder als Sicherheitsprobleme wahrgenommen, nicht aber als aktive Gestalterin von Frieden. IPEC zeigt ein ähnliches Muster in der Türkei. Obwohl es dort keinen nationalen Aktionplan zu BPS gibt, existieren seit Jahrzehnten feministische Friedenspraktiken. Die Saturday Mothers zum Beispiel sitzen seit den 90er, 80er Jahren jede Woche mit Fotos ihrer verschwundenen Angehörigen im öffentlichen Raum und fördern Rechenschaft. Die Peace Mothers organisieren Friedenskampagnen, Dialogarbeit und mediale Präsenz, um Gewalt in der Gesellschaft zu verhindern. Und diese Initiative verkörpern zentrale BPS-Prinzipien, die schon Clara erwähnt hat. Partizipation, Schutz und Prävention, ganz ohne staatliche Rahmung. Das heißt, BPS lebt nicht nur durch politische Programme, es lebt durch lokale feministische Praxis. Und schließlich fordert Bubul in ihrem Betrag zu Indien eine Dekolonisierung der PPS-Agenda. Wie in der Türkei gibt es auch in Indien keinen nationalen Aktionsplan und zugleich wird strukturelle Gewalt im Inneren teilweise ausgeblendet. In Regionen wie Kaschmir oder Manipur organisieren Frauen Nachtwachen, vermitteln Konflikte, unterstützen Trauma-Bewältigung oder verbinden ökologische Kämpfe mit Fragen sozialer Gerechtigkeit. Doch diese Formen von Sicherheit passen oft nicht staatliche oder internationale Sicherheitsnarrative. So, die zentrale Frage hier lautet: Wessen Frieden wird anerkannt? Und welche Formen von Sicherheit gelten als politisch relevant? Wenn wir die Arbeit von Frauen für Frieden sichtbar machen wollen, müssen wir unseren Friedensbegriff erweitern, definitiv. Sichtbarkeit bedeutet nicht nur Repräsentation am Verhandlungstisch. Sichtbarkeit bedeutet alltägliche Praktiken von Fürsorge, Erinnerung, Widerstand und ökonomischer Kooperation als sicherheitspolitisch relevant anzuerkennen.
Ich würde vielleicht einfach nur noch mal einen Punkt aufgreifen wollen, um den Eindruck zu vermeiden, dass wir entweder über Institutionalisierung oder über nicht institutionalisierte Formen von WPS-Arbeit sozusagen sprechen. Weil ich glaube, es passiert oft auch genau an der Überlappung von beidem. Also vielleicht um ein Beispiel zu geben, ich forsche unter anderem auch zu und in Guinea-Bissau in Westafrika. Und mir ist da ein Beispiel so ganz stark im Kopf geblieben, wo sozusagen sehr viel zivilgesellschaftliche Arbeit noch vor der ganzen WPS-Agenda gelaufen ist. Und dann gab es aber die WPS-Agenda eben als Referenzpunkt, als Institution, als Norm, an die man sich klammern konnte und mit der man zum Beispiel auch Finanzierung für Projekte bekommen konnte. Ja? Also Finanzierung aus dem Ausland für gewisse Formate und Projekte, Programme mobilisieren konnte, um dann den Sprung zu schaffen, zum Beispiel Frauenmediationsnetzwerke aufzubauen oder zu finanzieren, die vorher ohne Finanzierung waren, Frauen auch in ihrer politischen Karriere zu unterstützen, zu stärken, um in Parlamente zu kommen. Also Dinge, die sozusagen davor vielleicht gar nicht unbedingt mit der WPS-Agenda in Verbindung gebracht worden wären, die dann aber über diesen Referenzpunkt auch weiterhin ihre Arbeit fort tragen konnten, also wo Institutionalisierung und wenig institutionalisierte Bemühungen auch miteinander einhergehen.
Dann würde ich vielleicht nochmal darauf eingehen. Clara, du hattest eben ja auch schon über die weniger sichtbaren Themen, also das zumindest angerissen. Welche werden denn da in den Blogartikeln aufgegriffen?
Also ein Thema, das mir ganz persönlich am Herzen liegt, dazu habe ich selbst einen Artikel mit zwei Kolleginnen geschrieben, mit Anna Hauschild und Jennifer Menninger, ist das nochmal tatsächlich zu überlegen, was die Wurzeln der WPS-Agenda waren und wo das Ganze hergekommen ist und was die Idee dahinter war. Weil ich immer das Gefühl habe, dass das in vielen Diskussionen so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und wir beschäftigen uns mit sozusagen der antimilitaristischen Vision der WPS-Agenda in unserem Blogartikel. Und das ist was, was mir häufig zu kurz kommt, weil eigentlich die WPS-Agenda und viele der Visionen, die das Entstehen der WPS-Agenda begleitet haben, von Natur aus antimilitaristisch waren und sich eben auf so eine sehr ehrgeizige Vision eigentlich der WPS-Agenda fokussiert haben, dass diese eben nicht nur auf Prinzipien der menschlichen Sicherheit beruhen sollte, sondern auch wirklich konkret auf feministischen Frieden hinarbeiten sollte, der eben auch darauf abzielt, patriarchale, militaristische, kapitalistische und koloniale Strukturen der Gewalt in Frage zu stellen und aktiv abzubauen. Und dieses Verständnis der WPS-Agenda dann wiederum betrachtet die Beteiligung oder die Partizipation von Frauen und ihren Schutz von Frauen nicht als Selbstzweck, sondern eigentlich als Mittel zur Bekämpfung genau dieser Ursachen und dieser Strukturen von Unsicherheit, einschließlich Militarismus selbst. Und ich habe immer das Gefühl, gerade in der aktuellen Zeit, in der wir leben, ist es unglaublich wichtig, sich darauf auch zu berufen und da vielleicht wieder auch zurückzukehren, was waren eigentlich die Visionen und wie können wir das sozusagen wieder, wie können wir das ins Jetzt holen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich ganz besonders auch an unserer Blogserie mag, ist, dass sie für mich persönlich so ganz neue Zugänge eröffnet hat, also auch über die WPS-Agenda nachzudenken und wie Friedensarbeit und Gleichberechtigung halt auch im Alltag aussehen können. Und Laura hat viele von diesen Artikeln gerade auch schon angerissen und die Themen auch schon sehr gut zusammengefasst. Also ich denke da zum Beispiel auch an den Blogartikel von Laura Soniga, die sich eben mit dem Thema Trauer beschäftigt, das ich persönlich vorher noch nicht mit der WPS-Agenda in Verbindung gebracht habe. Und es hat für mich die Perspektive total erweitert. Oder auch wie Bulbul Pakrash in ihrem Artikel und über Peacebuilding in Indien eben auch ganz explizit diesen Blick weg von staatlichem Handeln lenkt und auch ganz deutlich macht, der Staat kann auch Grund für Unsicherheit sein. Und wie agieren dann eben auch Frauen, Frauengruppen, Gemeinden und schaffen es eben auch unter diesen Bedingungen trotzdem, sich um sich zu kümmern, sich um ihre Familien zu kümmern, lokale Streitigkeiten zu vermitteln, soziales Vertrauen aufzubauen, all diese Themen, genau. Und deshalb laden diese Artikel einfach zu einem Perspektivwechsel ein.
Ja, also ich würde sagen, gibt es einen dritten, denke ich, Punkt. Und die sind die Maskulinitäten, die du schon, Clara, erwähnt hast. Es wurde historisch stark um die Kategorie Frauen, wie du gesagt hast, herum aufgebaut. Oft implizit als Gegenüber zu gewaltförmiger, militarisierter Männlichkeit. Doch wenn wir Geschlecht erst nehmen, müssen wir auch Männlichkeitsnormen stärker analysieren. Und das bringt uns zu den Fragen, wie werden militarisierte Männlichkeiten produziert? Wie wirken sie in Nachkriegsgesellschaften fort? Und wie können alternative, nicht gewaltige Formen Männlichkeiten Teil von Friedensprozessen sein? Ohne eine Auseinandersetzung mit Maskulinitäten bleibt WPS analytisch unvollständig, sozusagen. Und dann diese queere Perspektiven. Die WPS-Agenda ist lange binär geblieben. Sie spricht von Frauen und implizit von Männern. Queer, trans und nicht-binäre Personen tauschen kaum auf, obwohl sie in Konflikten oft besonders vulnerabel sind und zugleich aktiv Widerstand und Fürsorge organisieren. Eine erneute, sozusagen, WPS-Agenda müsste Geschlecht nicht nur als Kategorie, sondern als Spektrum verstehen und heteronormative Annahmen hinterfragen. Und dann Behinderung ist auch so eine Kategorie oder ein Spektrum von dieser Intersektionalität. Menschen mit Behinderungen sind in Konfliktkontexten überproportionell von Gewalt betroffen und gleichzeitig nahezu unsichtbar in BPS-Debatten. Ihre Perspektive fällt oft in Friedensverhandlungen, Wiederaufbauprozessen oder Sicherheitsreformen. Intersektionalität darf kein Schlagwort bleiben. Sie muss strukturell anerkannt werden. Und vielleicht gehört zu dieser Selbstkritik auch ein Blick auf unsere eigene Blogreihe. Welche Perspektive haben wir sichtbar gemacht und welche nicht? Welche Stimmen fehlen und welche Formen von Expertise bleiben marginalisiert? Das ist auch eine Einladung, dass diese Blogreihe endet nicht hier, sondern es ist ganz offen. Es ist eine Einladung zu mehreren Beiträgen. Und von der Inklusion von Frauen hin zu einer transformativen Geschlechterpolitik des Friedens.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz einmal hervorheben, was Laura gerade gesagt hat, weil ich das total wichtig finde, dass wir natürlich auch nicht frei sind davon, von diesen Lücken sozusagen, oder wir auch nicht die Möglichkeit haben, alle Lücken zu füllen oder wahrscheinlich auch selbst natürlich gar nicht alle auf dem Plan haben. Also wir wünschen uns auch, dass das dass diese Blogreihe wie ein Anfang ist, um weiter über diese Themen zu sprechen und die Perspektiven zu erweitern und nicht aufzuhören, nur weil dieses Jubiläumsjahr vorbei ist.
Das passt eigentlich ganz gut zu einer Frage, die du, Clara, auch im Vorgespräch eigentlich aufgeworfen hast. Also wie blicken wir eigentlich auf die WPS-Agenda und welche Perspektiven über oder auf die WPS-Agenda sind eigentlich in dem Blog auch repräsentiert? Und wenn ich da so durchschaue, dann sehe ich eben eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen Perspektiven von eben WPS-UnterstützerInnen, AktivistInnen, PolitikerInnen, Forschenden. Aber sehe natürlich auch, dass ein Großteil der Forschung zur WPS-Agenda irgendwie auch im globalen Norden stattfindet. Ein Fokus auf Institutionen weiterhin besteht, weniger auf Praktiken. Dass wir auch sehen, dass verschiedene Generationen mit einem ganz unterschiedlichen Verständnis von zum Beispiel Gender, aber auch von Abwägungen zwischen wie radikal können Forderungen sein, wie pragmatisch sollte man sein. Da zeigen sich auch verschiedene Generationen, glaube ich. Und auch die verschiedenen Säulen der WPS-Agenda werden unterschiedlich betont in den unterschiedlichen Beiträgen und in den unterschiedlichen Forschungsperspektiven auf die WPS-Agenda. Also ich glaube, es gibt einfach generell diese Vielzahl und es ist auch wichtig, dass diese Vielzahl immer wieder betont wird. Wenn wir jetzt zu den Themen kommen, die in der Blogreihe verarbeitet sind, würde ich gerne nochmal auf einen Beitrag von Aissatou und Bertrand zu sprechen kommen. Die beiden betrachten nämlich die Schnittstelle zwischen Klimasicherheit und Gender. Und das klingt erstmal sehr abstrakt, aber bringt irgendwie sehr relevante Themen irgendwie miteinander ins Gespräch. Und zwar einmal, dass der Klimawandel als sicherheitsrelevantes Thema oder auch als Sicherheitsbedrohung ernst zu nehmen ist und auch anzuerkennen ist, dass Geschlechterungerechtigkeit eben die Vulnerabilität für die Folgen von Klimawandel auch vergrößert. Und gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, wo liegt eigentlich das Wissen für die Adaption oder für die Resilienz, für resiliente Praktiken? Und dieses Wissen liegt halt gerade nicht bei den usual suspects, sondern es liegt halt sehr oft bei Personen, die eigentlich bisher marginalisiert worden sind. Also der Dreh- und Angelpunkt ist so ein bisschen die Frage, wo schauen wir eigentlich hin, um relevantes Wissen für adaptive Praktiken gegen den Klimawandel auch ausfindig zu machen. Und ein Beispiel hilft uns da vielleicht, das ist eben aus besagtem Blogbeitrag, nämlich das Tschadsee-Becken, wo wir irgendwie schrumpfendes Wasservorkommen sehen, zunehmende Trockenheit, Auseinandersetzungen über das verbleibende fruchtbare Land. Und die beiden Autorinnen argumentieren, dass es in dem Fall eben genau Frauen aus dem ländlichen Gebiet sind, die hier eine Schlüsselrolle spielen und irgendwie die Lösungen schon in der Hand halten, aber eben auch mal gefragt werden müssten vielleicht. Und dieses generationenübergreifende Wissen über ökologische Kalender, adaptive Praktiken, Wasserquellen, aber auch die Rollen in der Mediation von Konflikten sind da eben zentral. Letztendlich schließt das eine Forderung mit ein, dass Klimaresilienz in die WPS-Agenda eben integriert werden muss, damit eben alle Personen mit dem Wissen für adaptive Praktiken als Antwort auf den Klimawandel auch zu zentralen Akteurinnen werden können.
Ja, vielen Dank. Das waren ganz wichtige und sehr breite, also breit gefasste Eindrücke, die auch schon in die Zukunft blicken lassen. Also auch in dieser Blogreihe geht ja der Frage nach, wie die WPS-Agenda nach 25 Jahren neu gedacht, weitergedacht werden kann. Welche Ideen wurden denn dazu in den Artikeln diskutiert?
Ja, danke. Ich glaube, gerade in aktuellen Zeiten brauchen wir irgendwie Perspektive und auch Hoffnung. Dazu ist vielleicht auch der Blogbeitrag von Madita und Diksha sehr eindrücklich, die Hoffnung auch als irgendwie solidarische Praxis uns mit auf den Weg geben. Aber auch vielleicht eine Weitung der Perspektive, also die Welt war auch in der Vergangenheit schon in schwierigen Momenten so und man kann sich da durcharbeiten, also man muss auch irgendwie in die Zukunft blicken. Und in den Blogbeiträgen waren für mich, glaube ich, drei Punkte ganz zentral. Einmal auch in der Zukunft die WPS als Kompass für menschliche Sicherheit und Fragen von sozialer Gerechtigkeit zu betrachten, auch und gerade in Zeiten geopolitischer Konfrontation. Der zweite Punkt wäre, glaube ich, die WPS-Agenda als lernende und lokalisierte, lokal verankerte Praxis zu betrachten. Also die WPS-Agenda der Zukunft eben nicht nur fokussiert auf Institutionen, aber eben auch auf lokalisiertes Wissen als friedens- und sicherheitspolitische Ressource zu betrachten und systematisch von diesen Erfahrungen zu lernen. Und der dritte Punkt, vielleicht die WPS-Agenda auch als machtkritisches Projekt zu sehen, immer wieder den Perspektivwechsel einzugehen. Also wo liegt eigentlich die Mehrheitsgesellschaft? Das ist ein Konzept, das, glaube ich, in der Einleitung zu der Blogreihe auch ganz zentral ist. Also diesen Perspektivwechsel zu wagen, wo und welche Perspektiven bilden eigentlich die Mehrheit? Und das sind eben selten die westlichen Perspektiven, sondern vielleicht die eben der Mehrheitsgesellschaft und globale Dimensionen von Fragestellungen auch in den Blick zu nehmen. Das wären für mich, glaube ich, so die drei zentralen Visionen für die Zukunft?
Ja, ich kann da vielleicht kurz anschließen, bevor ich dann an Laura übergebe. ich finde, Sophia, du hast das schon richtig gut zusammengefasst. Für mich spielt auch eine Rolle, dass wir uns bewusst machen für die Zukunft, wie viel Wissen überhaupt schon da ist. Also diesen Wissensschatz, den wir haben und all die Erfahrungen und all das, was wir vielleicht mit dieser Blogreihe sichtbar machen konnten, aber auch das, was wir nicht sichtbar machen konnten, also all das, was da draußen schon ist, also das ist vielleicht auch wieder so diese Idee von Hoffnung oder Hoffnung mitzunehmen, dass wir uns bewusst machen auch, dass wir hier jetzt vielleicht gerade sitzen und wegen der Nachrichten da draußen nicht mehr wissen, wohin, aber es passiert jeden Tag im Alltag, überall auf der Welt, diese Friedensarbeit und wenn auch nur im Kleinen, und das passiert ständig, und dass wir uns sozusagen dessen bewusst machen, finde ich zentral für die Zukunft und daraus eben Hoffnung schöpfen können, dass wir auch handlungsfähig sind. Ja, also dass wir nicht irgendwie, dass wir hier sitzen müssen und nichts tun können, sondern es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, und viele Menschen auf dieser Welt machen sehr viele unglaublich wichtige und relevante Dinge, die zu Frieden beitragen. Und das sozusagen uns nochmal bewusst zu machen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und das kommt in den Blogartikeln nur immer mal wieder nebenbei vor, wird nicht in einem Blogartikel besonders ins Zentrum gestellt. Ich finde es trotzdem sehr wichtig zu erwähnen, weil das ist der Punkt, dass wir auch uns darüber bewusst sein sollten und darüber nachdenken sollten, was hier bei uns passiert. Also nicht nur die WPS-Agenda und diese Themen sozusagen zu externalisieren und sagen, das ist was woanders passiert oder das ist etwas, was woanders implementiert werden muss, sondern wir uns auch sehr bewusst machen, auch wir hier in Deutschland müssen schauen, was hier in diesem Kontext politisch passiert, wie Deutschland die WPS-Agenda implementiert, nicht nur woanders, sondern eben auch hier bei uns zu Hause, wie sich hier die politischen Mehrheiten verändern und all diese Themen sozusagen auch vor der Haustür betrachten und mitnehmen und vielleicht auch uns zum Handeln bewegen.
Ja, ich möchte nur etwas Kurzes ergänzen. Wenn wir BPS nach 25 Jahren neu denken wollen, dann geht es nicht nur um neue Themen, die schon Sophia und Clara erwähnt haben, sondern auch darum, unsere zentrale Kategorien zu hinterfragen. Das habe ich ein bisschen, auch haben wir ein bisschen schon darüber gesprochen. Es ist nicht nur diese Kategorie Frauen, sondern auch Opfer und Täter. Gerade im Kontext von Konflikten werden Menschen oft eindeutig eingeordnet, Frauen als Opfer, Männer als Täter. Doch die Realität ist komplexer. Frauen können überlebende sexualisierte Gewalt sein und gleichzeitig ehemalige Kombatantinnen. Männer können Gewalt ausgeübt haben und zugleich selbst Opfer von Zwangsrekrutierung oder tätlicher Repression gewesen sein. Solche binären Kategorien vereinfachen politische Narrative, klar, aber sie verdecken soziale Realitäten und sie beeinflussen, wer als legitime Friedensakteur oder Akteurin gilt. So, wenn wir Friedensarbeit ernst nehmen, müssen wir die Zuschreibung aufbrechen. Sonst reproduzieren wir genau jene Hierarchien, die wir überwinden wollen. Und letztlich, was wir in unserer Blogreihe gelernt haben, ist, dass vielleicht die entscheidende Frage nach 25 Jahren also nicht nur lautet, wie bringen wir mehr Frauen an den Tisch, sondern wessen Agenda ist WPS eigentlich? Für wen wird Sicherheit gedacht? Und wer definiert, was als Friedens gilt? Eine transformative Weiterentwicklung der Agenda würde genau hier ansetzen, bei Inklusivität, Intersektionalität und einer kritischen Reflexion unserer eigenen Begriffe.
Jetzt kommt noch ein Aber, weil wir haben ja die ganze Zeit über die Beiträge auf dem Blog gesprochen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge sind die Beiträge aber auch bereits als E-Book erschienen. Deswegen, wie heißt das Buch? Wo gibt es das? Was müssen die Hörerinnen und Hörer sonst noch wissen? Wer möchte?
Ja, dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Genau, das E-Book heißt ganz genau wie die Blogreihe 25 Years of Women, Peace and Security, Promises, Backlash and Feminist Reimagining. Und ich gehe stark davon aus, dass das E-Book auf der PRIF-Webseite zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht sein wird und dort auch auffindbar sein wird. Vielleicht wird es auch in den Shownotes verlinkt.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Genau, und wie ich schon gesagt habe, das E-Book ist auf Englisch und fasst alle unsere Artikel zusammen und bindet sie zusammen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es dazu anregt, sich mit der WPS-Agenda auseinanderzusetzen und sich mit den unterschiedlichen Themen und Perspektiven, die wir jetzt auch angerissen haben, nochmal genauer auseinanderzusetzen und vielleicht auch was Neues zu lernen und ja, einfach neue Perspektiven kennenzulernen. Und ja, vielleicht auch im Sinne der Hoffnung kann das E-Book auch ein bisschen Hoffnung bringen und uns aufzeigen, welche wichtigen und zentralen Friedensarbeiten überall auf der Welt eben jeden Tag stattfinden.
Vielen Dank. Also auch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mich und uns durch diesen Wissensschatz, wie Clara eben gesagt hat, diesen Wissensschatz zu Frauen, Frieden und Sicherheit, der bereits vorhanden ist, durchgeführt habt und das Ganze so ein bisschen kritisch reflektiert und eingeordnet habt.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Dankeschön für die Einladung.
Also, wie schon gesagt, das E-Book, aber auch den PRIF-Blog und alle weiteren erwähnten Publikationen verlinken wir selbstverständlich wie immer nochmal in den Shownotes. Auch die Social-Media-Kanäle von PRIF verlinken wir dort, falls jemand in diesem oder weiteren Themen aus unserem Institut interessiert ist. Denjenigen empfehle ich natürlich auch, unseren Podcast zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt.